Inforadio Podcast.
Von Peter Struck, dem SPD-Verteidigungsminister der rot-grünen Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD, ist dieser Satz überliefert.
Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
Er begründete damit den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr, der am Ende dieses Jahres zur Ausbildungsmission wird. Der Kampfeinsatz endet. Auf dessen Scheitelpunkt waren dort 5.350 Bundeswehrsoldaten eingesetzt, viele mehrfach, sodass die Bundeswehr genau 135.412 Einsätze zählt. 55 tote Deutsche sind zu beklagen. Insgesamt betrauern die westlichen Streitkräfte 3.476 Tote, davon die USA allein 2.349 Soldaten. Die Afghanen 9.000 und die Zahl der getöteten Zivilisten liegt wohl über 100.000. Wofür? Kurz vor Ende der größten Militärmission in der Geschichte der NATO und das auch noch außerhalb ihres Hoheitsgebietes gilt es, schonungslos Bilanz zu ziehen, findet mein Gesprächspartner. Der 57-Jährige ist einer der besten deutschen Afghanistan-Kenner, Co-Direktor des Afghanistan Analysts Network, einer unabhängigen Politikforschungsorganisation. Gerade ist er von einem mehrwöchigen Aufenthalt in Afghanistan zurückgekehrt. Herzlich willkommen, Thomas Rottig.
Danke, Herr Kahle.
Herr Rottig, ich finde das immer interessant, wenn Menschen sich mit ganz schwierigen Themen beschäftigen. Afghanistan ist sicher eines davon. Wie lange ist das jetzt Ihr Thema?
Ja, das ist schon seit über 30 Jahren mein Thema. Ich habe noch zu DDR-Zeiten etwas studiert, was es heute in dieser Form nicht mehr gibt, nämlich Afghanistik, und habe dann mein Diplom erworben, die beiden Hauptlandessprachen Dari und Paschtu gelernt und habe, wenn ich zurückrechne, inzwischen mehr als 10 Jahre in der Region, meistens Afghanistan, aber auch etwas Pakistan dort verbracht und in verschiedenen Berufsrichtungen als Diplomat der DDR, später der Vereinigten Bundesrepublik und der UNO, stellvertretender EU-Sondergesandter. Aber ich war auch Journalist und in entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen tätig. Also ich habe das von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.
Und was fasziniert Sie daran?
Wir wissen es nicht wirklich genau, weil Afghanistan ist halt schwierig. Aber natürlich ist das Land sehr schön, die Menschen sind faszinierend. Und vor allem, wenn man dort mal gearbeitet hat, dann merkt man nach gewisser Zeit, dass die Unterschiede zu uns gar nicht so groß sind, dass die im Grunde dasselbe wollen, wie wir in Ruhe leben, ihren Kindern eine Ausbildung ermöglichen und so weiter. Und man wünscht sich denn, dass man das Land nach über 3 Jahrzehnten Krieg endlich mal im Frieden wiedersehen kann. Ich beneide immer diejenigen, die vor 1978 dort waren und Afghanistan friedlich erlebt haben.
Wenn Sie das Stichwort Kinderbildung erwähnen, was haben Sie diese Woche gedacht, als Sie den Anschlag gesehen haben in Peshawar, der pakistanischen Grenzstadt zu Afghanistan?
Ja, es gab ja nicht nur diesen Anschlag. Während der 3 Wochen, die ich jetzt in Kabul wieder verbracht habe, gab es fast täglich Anschläge und das ging auch hinterher dort weiter. Denn unsere Medien schaffen es ja nur, die großen spektakulären Anschläge in den großen Städten, auch wie jetzt in Peshawar auf der pakistanischen Seite der Grenze. Das sind Dinge, die einen immer wieder erschüttern. Aber interessanterweise, das gilt nicht nur für mich, sondern für viele Kollegen, bleibt man trotzdem dran. Weil wenn man in Afghanistan lebt, merkt man, dass trotz dieser Dichte von Gewalt es sehr viel Alltagsleben gibt und einfach die wohl 30 Millionen Afghanen, die es gibt, verdienen eben auch ein Alltagsleben zu haben und unter anderem eben auch, dass berichtet wird, dass es mehr gibt als nur Anschläge.
Ich beginne die Bilanz so, wie ich die Sendung begonnen habe. Sind wir jetzt vor Terroristen sicherer?
Das weiß ich nicht. Das hat ja auch nicht nur mit Afghanistan zu tun. Was auf jeden Fall erreicht worden ist, ist, dass Al-Qaida, die um die Jahrhundertwende sich in Afghanistan und Pakistan als Organisation niedergelassen hatte und das Asyl, die Gastfreundschaft in Anführungsstrichen der damals herrschenden Taliban genoss, letztendlich zerschlagen worden ist. Allerdings war es so ein bisschen, als wenn man mit einem Holzhammer auf Quecksilber haut. Also die kleinen Kügelchen verteilen sich dann in den Bodenritzen. Also Al-Qaida hat sich in alle möglichen kleinen Gruppen aufgespalten. Also im Grunde wirklich Erfolg war es nicht. Man hat es eben nur aus diesem eingegrenzten Gebiet rausbekommen. Aber das hilft ja im Grunde nicht.
Man sagt doch, dass der Führer des IS, al-Baghdadi, eigentlich die Weltherrschaft im Terrorismus anstrebt und Al-Qaida diese Stärke nicht mehr hat. Afghanen sind mit wenigen Ausnahmen keine treibende Kraft im internationalen islamistischen Terrorismus, schreibt die Bundesregierung. Sehen Sie das so?
Ja, das ist richtig. An Bord der Flugzeuge am 11. September saßen ja auch keine Afghanen. Und mir ist von ganz, ganz wenigen Ausnahmen nicht bekannt, dass Afghanen außerhalb ihres eigenen Landes in irgendwelche gewaltsamen Vorfälle involviert gewesen wären, inklusive von Terrorakten.
Sie sagen, die Sicherheitslage im Land sei ein Patt auf hohem Gewaltniveau. Was heißt das?
Ja, man muss erstmal differenzieren. Al-Qaida und jetzt der Islamische Staat mit seiner Anspruch auf Weltherrschaft, wobei zwischen Anspruch und Realität da sicher noch eine große Lücke klafft und es auch Rivalität mit Al-Qaida gibt. Verschiedene nahöstliche Gruppen haben ja sich sowohl dem Islamischen Staat angeschlossen, andere stehen weiterhin zu Al-Qaida, sodass wir zwei konkurrierende Netzwerke haben. Und da kommt einem Al-Qaida im Vergleich schon fast gemäßigt vor. Aber das ist ja eine globale Perspektive. Was Afghanistan betrifft, ist am Anfang ein Fehler gemacht worden. Der Fehler bestand darin, dass die Taliban und Al-Qaida in einen Topf geworfen worden sind. Zwar haben die Taliban, ich sage jetzt mal etwas gewagt, sehr blauäugig Al-Qaida in ihrem Land Asyl geboten, weil das der afghanischen Tradition entspricht und viele der Araber, die später zu Al-Qaida gestoßen sind, in den 80er Jahren gegen die sowjetischen Besatzungstruppen gekämpft hatten, da fühlte man sich denen gegenüber verpflichtet. Aber die Anschläge am 11. September haben die Taliban in Afghanistan ihre Herrschaft gekostet, das Emirat. Deswegen sind auch die Beziehungen zwischen diesen beiden sehr gespannt und das hat die westliche Strategie, die von den Amerikanern unter Präsident Bush bestimmte Strategie des Kampfes gegen den Terror nicht berücksichtigt. Und sie haben deswegen Terrorismus in Afghanistan gefährlicher gemacht und größer gemacht. Die Taliban agieren ja auch mit terroristischen Mitteln, zum Teil gegen die eigene Bevölkerung. Das hätte so nicht kommen müssen.
Ich erinnere mich an einen Bundestagsabgeordneten, der schon lange da in dem Job ist, nämlich Hans-Christian Ströbele von den Grünen. Und der hat damals 2001 gesagt, wenn man Al-Qaida schlagen will, wenn man Bin Laden fangen will, dann muss man da Polizei hinschicken. Damals habe ich gelacht.
Ich denke, Ströbele hatte recht und andere, die das auch gesagt haben, dass Terrorismusbekämpfung tatsächlich eine Polizeimaßnahme ist. Wir reden natürlich nicht von der Verkehrspolizei.
Wäre denn das gegangen in Afghanistan? Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen hätte-hätte-Fahrradkette, nicht?
Ja, es ist immer eine Frage des politischen Willens. Und am Anfang hatte die internationale Gemeinschaft, wenn man von der amerikanischen Regierung absah, nicht wirklich den Willen, nach Afghanistan zu gehen. Der Irakkrieg stand ja im Grunde schon auf der Tagesordnung und fing dann auch sehr bald an. Die Vorbereitungen liefen schon. Man kannte sich in Afghanistan auch nicht wirklich aus, was auch eins der Hauptprobleme ist und eine der Hauptursachen dafür, dass diese Mission eben nicht so gut gelaufen ist. Wie Frau Käßmann sagte, nichts ist gut in Afghanistan, obwohl ich die Formulierung ein bisschen übertrieben finde. Aber am Anfang andere Mittel einzusetzen, hätte möglicherweise geholfen, nicht zu dieser Eskalation zu führen. Sie hatten ja gefragt, höchstes Niveau, Pattsituation auf sehr hohem Gewaltniveau. Der Krieg, der Konflikt in Afghanistan, der militärische Konflikt in Afghanistan, hat sich ja ausgeweitet seit 2001, ist nicht eingedämmt worden. Eins der Ziele war, Frieden dort wiederherzustellen. Das ist nicht geschehen. Nicht nur von jetzt aus gesehen, schon damals hätte man sagen können, dass andere Ansätze möglich und nötig gewesen wären. Und dazu wäre es auch nötig und möglich gewesen, dass die Europäer eben eine andere Afghanistan-Politik machen als die Amerikaner, denen sie in der Praxis letztendlich immer hinterhergelaufen sind.
Die afghanische Armee, wir sind ja bei der Sicherheitslage, besteht aus etwa 350.000 Mann, kostet 6 Milliarden Dollar pro Jahr. Die USA haben seit 2001 mehr als 50 Milliarden Dollar für Ausbildung und Ausrüstung der afghanischen Sicherheitskräfte bezahlt. Sind diese willens und in der Lage, auf Dauer Afghanistans Sicherheit zu gewährleisten?
Also zum einen muss man sagen, die 350.000 sind die afghanischen Sicherheitskräfte, die bestehen aus Armee, Polizei und Geheimdienst. Der afghanische Geheimdienst hat auch eigene Kampfeinheiten. Quantitativ sind die afghanischen Sicherheitskräfte natürlich sehr stark. Die Frage ist tatsächlich die Qualität. Den Willen, sich gegen die Taliban zu verteidigen, Das möchte ich nicht in Zweifel ziehen, dass der herrscht. Die Taliban haben durch die Art und Weise, wie sie agieren, eben zu großen Teilen mit terroristischen Mitteln immer wieder den Tod und die Verletzung von zivilen Afghanen in Kauf nehmend, auch von Ausländern in Kauf nehmend, sich die Sympathien, die sie teilweise in der afghanischen Bevölkerung hatten, inzwischen verspielt. Und die Sicherheitskräfte widerspiegeln da, ich sage mal so, den Volkswillen einer, wie ich denke, ziemlich großen Mehrheit. Die Frage ist eben tatsächlich, ob sie in der Lage sind.
Woran krankt das?
Den afghanischen Streitkräften fehlt es an Geld. Die Eigeneinnahmen des afghanischen Staates würden nur ausreichen, etwa ein Drittel der Kosten dieser Sicherheitskräfte abzudecken. Und es gibt ja noch ein paar andere Dinge, die ein Staat bezahlen muss. Zum Zweiten mangelt es an Ausrüstung. Sie sind den Taliban häufig unterlegen. Das betrifft vor allen Dingen die Polizei, die bis heute weitgehend in ungepanzerten Fahrzeugen umherfährt und die Taliban bekämpfen soll. Die Polizei in Afghanistan im Übrigen steht in der ersten Reihe des Kampfes gegen die Taliban, was auch darauf hindeutet, dass das eigentlich auch von den Afghanen als Polizeiaufgabe angesehen wird.
Die Disziplin ist nicht besonders hoch.
Nein, die ist nicht besonders hoch. Die sind korrupt, aber sie haben sehr viele Opfer zu beklagen. Also das ist auch nicht gerade der Job, um den sich viele Afghanen reißen. Aber wichtig ist eben zu sehen, dass obwohl man beschlossen hat, und da haben auch die westlichen Regierung eine Rolle gespielt, dass die Polizei eben die erste Frontlinie gegen die Taliban ist, dass man sie dann auch besser den Bedingungen des Kampfes entsprechend ausrüsten muss. Es hat in Deutschland auch damit zu tun, dass sich unsere Regierung ja lange geweigert hat zu sagen, dass da überhaupt ein Krieg herrscht. Für die afghanischen Polizisten, glaube ich, hat sich das von Anfang an etwas anders dargestellt.
Sind dann die Taliban auf dem Vormarsch?
Die Taliban sind in Wartestellung, aber die gesamte Situation in Afghanistan ist natürlich sehr, sehr dynamisch. Die Entwicklungen gehen nie in allen der 34 Provinzen in dieselbe Richtung. Wir haben bestimmte Gebiete, in denen die Taliban stärker geworden sind, in anderen sind sie zurückgedrängt worden. Sie arbeiten aber auch so, dass sie relativ flexibel sind und sich auf bestimmte Gegenden, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, einschießen. Und wir haben unter anderem auch in der Provinz Kunduz, die ja Bundeswehrstandort war über lange Jahre, eine Rückkehr der Taliban erlebt. Da wird schon seit 2010 heftig gekämpft und es geht jedes Jahr hin und her. Die Taliban waren in diesem Jahr schon in den Vororten der Provinzhauptstadt, sind dann wieder mühsam zurückgedrängt worden und so. Kunduz steht im Grunde so ein bisschen für die Situation in Afghanistan, obwohl es auch Provinzen gibt, in denen es erheblich ruhiger ist. Aber wir haben in diesem Jahr auch gesehen, dass die Taliban wieder in größeren Konzentrationen angreifen, dass sie versucht haben, Distriktzentren einzunehmen, wenn auch nur für kurze Zeit, symbolische Punkte zu setzen. Sie haben auch ISAF-Basen, also Basen der internationalen Schutztruppe, die geräumt worden sind, symbolisch mal übernommen. Sie haben vor ein paar Wochen den größten britisch-amerikanischen Luftstützpunkt in der Südprovinz Helmand angegriffen mit großem Aufwand und in Uniformen der afghanischen Armee. Das ist ein Stützpunkt, in den sie eigentlich nicht hätten reinkommen dürfen.
Sind sie denn zum Frieden bereit, wie Sie selbst sagen, ja, wenn die ausländischen Kräfte weg sind?
Ja, in letzter Zeit sagen sie selbst das nicht mehr. Das hat auch damit zu tun, dass es eben in den letzten Jahren eine Eskalation gegeben hat und dass das Gewaltniveau seitdem nicht gesunken ist, dass jetzt der Abzug der westlichen Kampftruppen ansteht. Ich habe den Eindruck, dass auf der Taliban-Seite diejenigen, die Frieden wollen, und ich bin davon überzeugt, dass es diese gibt, weil viele Taliban-Kämpfer ja sozusagen in den eigenen Vorgarten kämpfen, wenn man das mal lokal betrachtet. Aber politisch sind sie im Moment nicht von Gewicht. Und das ist auch ein Resultat der Eskalation, die ja von beiden Seiten betrieben worden ist.
Nach dem Kampfauftrag wird die Bundeswehr nun mit 850 Militärs Teil der Ausbildungsmission Resolute Support. 12.000 Mann sind das insgesamt, 10.000 stellen die USA. 700 Deutsche werden im Stützpunkt Mazar-i-Sharif gebraucht, 150 in Kabul. Ein Großteil davon wird mit Aufgaben wie Lufttransport, Aufklärung beschäftigt sein. Das heißt, für das Training der Afghanen bleiben letztlich 70 Mann übrig. Wie werten Sie das?
Dieses Verhältnis von denen, die die wirkliche Arbeit tun, und Logistik ist in allen Armeen der Welt, so ist es bei den Amerikanern auch nicht anders, nur die haben natürlich noch dann weit mehr Soldaten in Afghanistan. Militärisch sind die 850 Deutschen jetzt sicher nicht kriegsentscheidend, das ist auch nicht beabsichtigt. Was sie tun, ist im Grunde den Amerikanern mit der Konzentration auf Logistik und ein bisschen auf Training den Rücken freizuhalten für andere Dinge, die da noch getan werden. Es wird ja auch eine nicht bekannte Anzahl von sogenannten Special Forces, also Sondereinsatzkommandos geben, die weiterhin mit sogenannten Aufgaben des Antiterrorismus betraut sind. Da brauchen die Amerikaner dann Leute, die ihnen logistisch den Rücken frei halten.
Da hat Obama seine Haltung ein bisschen geändert, ja, auf Druck der Militärs.
Ja, das ist wahr, aber auch nicht so. Wo Obama etwas eingelenkt hat, ist länger den afghanischen Sicherheitskräften Luftunterstützung zu geben. Karzai hatte sich das ja verbeten aus populistischen Gründen. Der neue Präsident Rani hat das wieder aufgehoben. Und wir sehen, dass eben gerade in den Gefechten mit den größeren Taliban-Konzentrationen, die es jetzt wieder gegeben hat, diese Luftunterstützung häufig entscheidend ist. Und in dieser Pattsituation, wenn die wegfällt, und die soll ja wegfallen schrittweise, 2015, 2016 bis Ende 2016, ob eben dann die afghanischen Sicherheitskräfte so stark sind, das allein zu machen mit der kleinen und wahrscheinlich nicht besonders gut gewarteten Luftwaffe, die sie haben. Da muss man eben wirklich die Fragezeichen setzen. Und die Probleme für Afghanistan kommen dann erst nach 2016.
Ursula von der Leyen, CDU, die Bundesverteidigungsministerin, hat nach einem Gespräch mit dem Präsidenten ja nicht ausgeschlossen, dass diese Ausbildungsmission über 2016 hinausgeht. Ja. Muss das so sein?
Bundeskanzlerin Merkel hat das auch schon gesagt und sie hat ja nie sehr viel öffentlich über Afghanistan gesprochen. Insofern war das schon bemerkenswert. Sie hat auch gesagt, sie wolle darüber mit Obama sprechen. Ich glaube, das ist auch schon erfolgt. Das zeigt, dass die offizielle Regierungseinschätzung, dass in Afghanistan eigentlich alles soweit okay sei, man doch mit einem Körnchen Salz genießen muss.
Jan van Aken, Die Linke, sowieso als Radikalpazifist, aber auch der Ex-UNO-Gesandte in Afghanistan, Tom Königs, meinen ja, die Bundeswehr sollte sofort ganz schnell raus aus Afghanistan. Was meinen Sie?
Ja, ich bin nicht der Meinung, obwohl ich die Argumente nachvollziehen kann. Für mich ist aber immer das Entscheidende, was die Afghanen sagen und was meine afghanischen Gesprächspartner sagen. Und da konzentriere ich mich auf die, ganz persönlich gesprochen, die mir am nächsten stehen, die ein demokratisches und offenes Afghanistan haben wollen, keine Diktatur der Mullahs. Und die sagen, wir brauchen die ausländischen Streitkräfte noch, auch weil das garantiert, dass die Entwicklungsmittel weiter fließen. Wir wünschen uns, dass sie anders agieren, dass sie noch mehr als bisher, und das hat sich schon zum Positiven geändert, auf die Zivilisten achten, nicht so viele Leute umbringen und vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit den Warlords und den neuen Milizen in Afghanistan einstellen, die neben den Taliban sich auch zu einem großen Sicherheitsproblem auswachsen.
Im Grunde, das kann man doch eigentlich sagen, weil ja nun die Amerikaner ja deshalb abziehen, weil es heißt, sie sind des Krieges müde. Im Grunde haben doch alle westlichen Länder Schwierigkeiten mit diesem Krieg gehabt. Warum?
Ja, ich finde diese Argumentation der Regierung und von Politikern wirklich wenig überzeugend, um nicht zu sagen, sehr, sehr ärgerlich. Es geht nicht darum, ob wir eines Krieges müde werden oder nicht. Dieser Krieg findet in Afghanistan und unter Afghanen statt. Also am Anfang ist man dorthin gegangen und hat den Afghanen alles Mögliche versprochen, von Demokratisierung bis zu Frauenrechten und Wiederaufbau und vor allen Dingen die Beendigung des Krieges. Das ist ja alles nicht wirklich geschehen. Jetzt zu sagen, wir sind müde geworden, finde ich wirklich perfide. Die Aufgaben in Afghanistan sind nicht erfüllt worden. Die Erwartungen der Afghanen waren auch nicht zu hoch. Das sind einfach die Erwartungen, die Menschen haben, die 35 Jahre lang durch einen Krieg gegangen sind. Da muss man politische Verantwortung zeigen und zur Not auch gegen eine Bevölkerungsmehrheit an diesem Thema dranbleiben. Man hat das ja schon die vergangenen 13 Jahre größtenteils gemacht, denn die Militärmission in Afghanistan ist ja von der Mehrheit der Deutschen abgelehnt worden. Ich möchte hier auch noch anfügen, wir reden ja die ganze Zeit über Militär und Krieg und so weiter. Der Afghanistan-Einsatz war natürlich nie nur ein Militäreinsatz. Ich finde es auch nicht ausreichend zu sagen, so und so viele Soldaten sind gestorben, es sind Entwicklungshelfer gestorben, es sind Journalisten gestorben. Ja, diese Zahlen weiß man ja meistens nicht, weil die nie offiziell gezählt worden sind. Aber ich kenne persönlich bestimmt 10 Leute, die inzwischen Deutsche, die in Afghanistan ihr Leben gelassen haben, die nicht Soldaten waren, von Journalisten, die für die Deutsche Welle gearbeitet haben, bis zu Mitarbeitern von Regierungsorganisationen und den brandenburgischen Kommunalpolitiker, der für eine Consulting-Firma im Bergbaubereich in Afghanistan gearbeitet hat, finanziert von einer amerikanischen Entwicklungshilfeorganisation und die versucht haben, da den Bergbau rechtlich sicher zu machen.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Thomas Rottig, Co-Direktor Direktor des Afghanistan Analysts Network. Sie sagen ja, Herr Ruttig, die Bilanz falle zwiespältig aus. Sie bewege sich zwischen dem Votum der Ex-Bischöfin Margot Käßmann, nichts ist gut in Afghanistan, und der Formel der Bundesregierung, wir haben viel erreicht, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Nichts ist gut in Afghanistan, meinte ja aus Sicht von Frau Käßmann, Entwicklungshilfe statt Militär. Nun ist ja sehr viel Entwicklungshilfe dahin geflossen, 2,9 Milliarden alleine aus der Bundesrepublik, von den Amerikanern auch sehr viel, man schätzt etwa 60 Milliarden. Wo sind die eigentlich geblieben?
Ich glaube, Frau Käßmann ist dichter dran als die Bundesregierung in ihrer Einschätzung. Große Teile der Afghanistan-Mission, der Ziele der Afghanistan-Mission sind nicht erfüllt worden. Das betrifft ja eben nicht nur Entwicklungszusammenarbeit, sondern die Sicherheitssituation, die wir gerade besprochen haben. Natürlich hat sich in Afghanistan vieles zum Besseren entwickelt, aber häufig hat das gar nicht mit dem Einsatz der Ausländer zu tun. Die Afghanen machen ja auch selbst Arbeit. Zum Zweiten ist es, glaube ich, auch nicht hilfreich, die Standards, die unter dem Taliban-Regime geherrscht haben, als Maßstab heranzuziehen. Besser als unter den Taliban kann man es immer bekommen. Der Mitteleinsatz, der sich insgesamt weltweit inzwischen auf 1.000 Milliarden Dollar beläuft, ist ja eine Größenordnung, bei der man erwarten könnte, dass sich bestimmte Dinge in der Infrastruktur, im Bildungs- und Gesundheitswesen doch besser darstellen, als sie sich heute tatsächlich darstellen.
Da rechnen Sie jetzt aber die Militärkosten alle mit ein. Nicht? Genau, das sind ungefähr 700 Milliarden alleine bei den USA Dollar.
Das ist ja der Punkt, auf den ich kommen wollte, dass es eben ein Missverhältnis zwischen Militär- und Entwicklungsausgaben gibt. Offiziell ist das in Deutschland 1:3, aber wahrscheinlich höher. In den USA ist es 1:16, also ein Dollar für Entwicklung und 16 gehen ins Militär. Und das sind noch nicht mal die Folgekosten für traumatisierte und verwundete Soldaten, Nachsorge und so weiter mitgezählt. Genau dieses Missverhältnis hat dazu geführt, dass letztendlich der Konflikt und die Art und Weise, wie dieser Konflikt geregelt werden sollte in Afghanistan, eben militarisiert worden ist und der politische Faktor rausgefallen ist. Also unter anderem ja auch Gespräche mit den Taliban. Ja.
Ist denn Entwicklungshilfe ohne Militär unter den Bedingungen Afghanistans möglich?
Ja, natürlich. Ich bin ja seit 2000 im Land gewesen, habe erlebt den Sturz der Taliban und die Zeit gleich danach, die von großer Hoffnung gefüllt war. Da haben im Land, abgesehen von ganz wenigen Gegenden, überhaupt keine Kämpfe mehr stattgefunden. Wenn man am Anfang an sich davon hätte überzeugen lassen, dass man gleich mit größeren Mitteln reingehen muss, dann hätte man sich auf Entwicklungszusammenarbeit, Wiederaufbau konzentrieren können. Das ist von Leuten gesagt worden wie Lord Ashdown aus dem britischen Parlament, der von den Golden Hours, den goldenen Stunden der Chance sozusagen gleich nach dem Sturz des Taliban-Regimes gesprochen hat. Das ist alles viel zu spät gekommen. Der Krieg war schon eskaliert, als man sich darauf besann, sowohl in Washington als auch in Berlin und anderen Hauptstädten, dass man mehr in Entwicklung und Wiederaufbau investieren muss. Und dann waren die Sicherheitskosten für diese Projekte schon dermaßen in die Höhe gestellt, dass eben am Ende für die Afghanen verhältnismäßig wenig rauskommt. Mhm. Selbst 300 Milliarden sind ja noch ein Haufen Geld. Und selbst wenn man abrechnet, dass vielleicht die Hälfte davon, ich weiß nicht, ob es die Hälfte ist, in Korruption versickert ist, 150 Milliarden ist immer noch so viel, dass man hätte erreichen können, dass alle Schulen, die es in Afghanistan gibt, wenigstens ein Dach über dem Kopf hätten. Vor wenigen Jahren, die letzten Zahlen, die vorliegen, waren noch über die Hälfte der afghanischen Schulen ohne Dach.
Ja, aber die Frage ist ja, ob das dann so passiert wäre. Also mir geht es ja um das Denkmuster. Jürgen Todenhöfer hat das ja so geschrieben. Wenn man die 770 Milliarden, die das militärisch für die USA gekostet hat, 770 Milliarden Dollar, wenn man die in Entwicklungshilfe gesteckt hätte, dann hätte man jetzt ein blühendes Afghanistan. Geht diese Rechnung so, wie er sie aufmacht?
Ich würde sagen, zu einem Teil geht es so. Es gab natürlich auch am Anfang nach dem Sturz des Taliban-Regimes militärische Aufgaben, nämlich Wiederaufbau der afghanischen Streitkräfte und wirklich die Gruppen, die noch versucht haben, weiterzukämpfen, in Schach zu halten. Dafür hätte man wahrscheinlich nicht 700 Milliarden gebraucht. Man hätte da einiges sparen können, wenn am Anfang Bush nicht sein Denkverbot ausgesprochen hätte. Wir reden nicht mit Terroristen, wir reden nicht mit den Taliban. Dass man mit Al-Qaida nicht redet, das kann ich verstehen. Die Taliban, die, ich habe das am Anfang gesagt, mit Al-Qaida zum Teil über Kreuz lagen, hätte man in eine politische Regelung einbeziehen können. Ihre Führung hat einen Brief damals an Karzai geschickt, hat gesagt, wir sind bereit, das neue Regime anzuerkennen, wenn wir nicht verfolgt werden. Das muss man debattieren, ob man eine Amnestie geben kann, aber es hat es ja in vielen anderen Ländern auch gegeben. Und wir haben selber erlebt dort in den Loya Jirgas, in diesen verfassunggebenden Versammlungen, die die Afghanen traditionell machen, dass Einzelvertreter, die früher Taliban waren, dort waren und mitgearbeitet haben. Wir hatten einen ein Ex-Taliban-Vizeminister als Gouverneur einer Provinz, der zur gleichen Zeit noch auf der schwarzen Liste der UNO stand, mit dem man eigentlich hätte gar nicht zusammenarbeiten dürfen. Da waren Leute, die bereit waren, mitzuspielen, konstruktiv mitzumachen, und die hat man außen vor gelassen und hat sie damit sozusagen in dieser militärischen Polarisation, die dann stattgefunden hat, letztendlich wieder zurück zu den Taliban getrieben. Und das war dann der politische Faktor, der mit zur militärischen Eskalation geführt hat. Ein großer Fehler.
Afghanistan, hat man jetzt festgestellt, ist ja reich an Rohstoffen. Öl, nicht ganz so viel, aber doch auch genügend Gas und Metalle. Sie werden nicht abgebaut. Warum muss man eigentlich so viel Entwicklungshilfe in ein Land schicken, was an sich sehr reich sein könnte?
Ja, viele der Bodenschätze werden tatsächlich nicht ausgebeutet. Die muss man erstmal erschließen und das ist sehr teuer. Was es schon seit Jahrzehnten gibt, ist Erdgas in Nordafghanistan. Das wurde auch immer ausgebeutet, zum Teil exportiert. Viele Leute in Nordafghanistan kriegen Gas sogar für umsonst und dürfen damit kochen. Das ist in der schwierigen sozialen Situation sehr hilfreich. Viele Bodenschätze werden auch ausgebeutet. Die Frage ist eben, wie. Die afghanische Regierung sagt, 50% der mehreren hundert Minen, die es gibt, von Edelsteinen bis Chrom und Kohle und Marmor, was Marmor wird, afghanischer Marmor wird bis Italien exportiert und da als Carrara verkauft, dass die Hälfte dieser Minen eben nicht unter staatlicher Kontrolle sind, also Warlords, örtliche Kommandanten, andere einflussreiche Leute verdienen sich da eine goldene Nase mit, zahlen keine Steuern, und das fehlt dem afghanischen Staat auch, der bis heute zu 85% ungefähr vom Ausland finanziert wird. Also man könnte jetzt schon anfangen, wenn man keinen Krieg hätte. Dadurch, durch den Krieg sind halt viele Gebiete nicht unter Kontrolle, deswegen kann man diese Minen auch nicht unter Kontrolle nehmen. Und diese Eskalation hätte nicht sein müssen. Man hätte also heute schon auch auf diesem Gebiet viel weiter sein können. Auf der anderen Seite wird dieser ganze Bergbau, es wird ja vor allen Dingen über seltene Erden geredet für unsere Handys und so weiter, das ist alles noch Zukunftsmusik, da fehlt die Infrastruktur, das ist in Gegenden, die sind ganz, ganz schwer zu erreichen. Selbst unter friedlichen Bedingungen würde das Jahrzehnte dauern.
Da fehlt es vor allen Dingen an der Bildung der Leute, weil Leute, die dort in dem Bereich arbeiten, beschäftigen Afghanen als Wachpersonal und so weiter und holen sich die Ingenieure aus der Türkei, aus Usbekistan und aus Tadschikistan.
Aber nicht, weil es die in Afghanistan nicht gäbe. Sondern? Die haben auch ausgebildetes Personal. In den letzten 12 Jahren ist da viel getan worden. Die Chinesen bringen in der Regel sowieso ihre eigenen Leute mit. Für bestimmte Positionen braucht man sicher auch Ausländer. Aber es ist nicht so, dass die Afghanen eben nur Wachpersonal stellen könnten.
Frank-Walter Steinmeier hat ja gesagt, der größte Fehler, den wir gemacht haben, sei, dass wir zu hohe Erwartungen geweckt haben. Und zu diesem Thema als Beispiel gehört sicherlich das Thema Frauen. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit förderte Projekte nach dem Prinzip der, Zitat, geschlechtersensiblen Folgenabschätzung, Gender Mainstreaming für Afghanistan. Laut Reuters Foundation ist Afghanistan für Frauen das gefährlichste Land der Welt. Gibt es Fortschritte?
Ja, es gibt Fortschritte. Wenn man mit afghanischen Frauenrechtlerinnen spricht, sagen die, es ist viel besser als unter den Taliban, aber häufig eben nur auf dem Papier. Die Gesetze sehen gut aus, Frauen dürfen im Parlament sitzen, unter den Taliban gab es kein Parlament, aber viele dieser Rechte stehen nur auf dem Papier und können nicht eingeklagt werden. Es gibt ein neues Gesetz, das häusliche Gewalt gegen Frauen unterbinden soll. Wir haben untersucht und andere Organisationen haben das auch untersucht, dass Richter dieses Gesetz oft nicht anwenden, weil sie es für unislamisch halten. Also Richter, die für diesen Staat, der mit westlichen Geldern aufgebaut wird, arbeiten, nicht etwa Taliban.
Ja, die Justiz soll ja auch das korrupteste sein, was es da im afghanischen Staatswesen gibt.
Ja, sie sind in der Top 3 zusammen mit der Polizei und dem Bildungsministerium, also auch dem Bestand an Lehrern.
Das nutzt den Frauen also nichts. Mit anderen Worten, da hat es nur wenig Fortschritte gegeben. Das ist etwas, was Steinmeier bestätigt.
Ja, es gibt wenig Fortschritte, aber wenig Fortschritte sind ja bedeutend besser als gar kein Fortschritt, vor allen Dingen, wenn man afghanische Frau ist. Die wissen das und auch die Bundesregierung gibt das ja in ihrem letzten Fortschrittsbericht über Afghanistan zu, dass eben viele dieser Dinge nicht nachhaltig sind. Das ist genau, was die Frauen in Afghanistan befürchten. Wenn unsere Aufmerksamkeit für Afghanistan zurückgeht, dass diese Frauenrechte zurückgedreht werden, eben nicht nur durch die Taliban, sondern durch die sehr vielen Konservativen, die auch wegen der Art und Weise von Politik westlicher Regierungen wieder mit in den afghanischen Staatsapparat eingebaut worden sind, obwohl die in den vergangenen Jahrzehnten erhebliche Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen begangen haben, die man kaum bestreiten kann. Aber von denen hat nie jemand vor Gericht gestanden, von ganz, ganz kleinen Ausnahmen abgesehen und von ein paar kleinen Fischen abgesehen.
1994 ergab der in Afghanistan angebaute Schlafmohn einen Ertrag von rund 3.400 Tonnen Opium. 2013 lag der Ertrag bei 5.500 Tonnen. Das sind plus 38%. Die Drogenökonomie floriert also noch immer, sagt auch Frank-Walter Steinmeier, gibt er zu. Dabei muss man dann vielleicht aber auch sagen, dass das ja auch, was Steinmeier da sagt, selektive politische Blindheit der internationalen Gemeinschaft gewesen ist, oder nicht?
Die Drogenpolitik der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan hat meiner Meinung nach nichts mit Blindheit zu tun, sondern es war eine bewusste Wahl. Es ist ja von Anfang an gesagt worden, dass die Drogenproduktion bekämpft werden sollte, aber man hat sehr schnell festgestellt, dass nicht etwa die Taliban, sondern viele der eigenen Verbündeten, also ehemalige Warlords und Kommandeure, auch Leute, die in der Regierung sitzen, sich einen viel größeren Teil dieser Drogenwirtschaft abschneiden, als die Taliban das tun. Das meiste Geld wird ja nicht im Anbau verdient, sondern im Handel, also im Transport der Drogen. Und man kann dann als Polizeichef an bestimmten wichtigen Straßen oder Grenzübergängen zum Beispiel dafür sorgen, dass halt so ein Transport durchgeht oder nicht und sich dafür bezahlen lassen. Da aber die Bekämpfung der Taliban und Al-Qaida zur Priorität westlicher Politik in Afghanistan geworden ist, hat man dann gesagt, dann müssen wir unseren, also man hat es nicht offiziell gesagt, aber letztendlich läuft es darauf hinaus. Wir müssen unseren Verbündeten, die halt manchmal sich auch mit Drogen ihr Geld verdienen, freie Hand lassen. Es gibt da einen besonders prekären Fall, hat auch wieder mit den Amerikanern zu tun, in einer südwestafghanischen Großstadt Kandahar. Da gibt es einen jungen Polizeichef, von dem man wirklich weiß, dass er ganz, ganz tief in diesem Drogengeschäft drinsteckt. Aber es gab mehrere amerikanische ISAF-Kommandeure, die damit ja auch für uns sprachen, die mit dem vor laufenden Kameras Arm in Arm durch den Bazar von Kandahar gelaufen sind und ihn als ganz tollen Verbündeten der westlichen Welt dargestellt haben. Das kommt bei den Afghanen überhaupt nicht gut an. Die verstehen das sehr wohl und haben auch verstanden, dass eben bei uns nicht Blindheit, sondern oft eine Doppelmoral eine Rolle spielt.
Aber was hätte man denn denen, die die Drogen bzw. den Schlafmohn dort anbauen, anbieten können?
Man hätte ihnen anbieten können afghanische Gesetze, die sagen, dass Drogenanbau ungesetzlich ist. Man hätte am Anfang, genauso wie das in Fragen von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen der Fall gewesen wäre, einige gerichtliche Exempel statuieren müssen, Leute vor Gericht stellen müssen, um die anderen abzuschrecken. Im Grunde herrscht ja auf all diesen Gebieten Straffreiheit in Afghanistan und unsere westliche Politik hat damit eine ganze Menge zu tun.
Afghanistan hängt am Tropf der westlichen Geldgeber. Afghanistan hat eine Wirtschaftskrise, eine große Wirtschaftskrise, wie Sie sagen. Diese finanzieren die westlichen Geldgeber mehr als 60% des Haushaltes und 90% der Verteidigungsausgaben. Also kann man auf lange Sicht Afghanistan eben nicht den Geldhahn zudrehen, sondern muss noch da draufpacken.
Ja, Afghanistan lebt seit 150 Jahren von auswärtigen Zuschüssen. Erst waren sie ein Pufferstaat zwischen dem britischen und dem russischen Kolonialreich, lange vor der Oktoberrevolution. Später im Kalten Krieg haben sie mit Ost und West gehandelt und sich bezahlen lassen, auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Und man war in Afghanistan wirklich nie gezwungen, die eigene Wirtschaft zu entwickeln. Das ist auch jetzt wieder so. Frontstaat im Krieg gegen den Terror zu sein, ist ja auch ein Angebot, weiter zu finanzieren, selbst wenn es mit Finanzen, Kampf gegen die Korruption und so weiter nicht sehr weit her ist. Aber auch wirtschaftlich objektiv hat Afghanistan nicht das Potenzial, in den nächsten 10 Jahren etwa wirklich auf eigene Beine zu kommen, also den Löwenanteil des eigenen Budgets zu stellen. In die Richtung muss es sich natürlich entwickeln. Dafür muss Entwicklungszusammenarbeit ja auch aufgewendet werden. Aber man sollte da nicht blauäugig und überoptimistisch sein, dass das alles kurzfristig zu lösen wäre. Afghanistan gehört halt zu der großen Zahl von Entwicklungsländern, wie wir das nennen, gehört zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt immer noch, also zu den ärmsten. Viele solcher Länder gibt es ja auch woanders, ohne größere interne militärische, bewaffnete Konflikte. Mit denen machen wir auch Entwicklungszusammenarbeit, geben also Geld. Das wird mit Afghanistan noch eine Weile so weitergehen. Wichtig wäre es, wenn es auf diesem Wege A, der Krieg beendet würde, weil das eben das meiste kostet und damit ja auch viel wieder zerstört wird, was aufgebaut wird. Und man könnte sich dann tatsächlich auf die wichtigen sozialen Sektoren konzentrieren, wie zum Beispiel, dass eben ein Drittel der Bevölkerung in Afghanistan unter der Armutsgrenze lebt und im Grunde sich nicht ausreichend ernähren kann. Gut wäre ja, ist ja schon die nächste Stufe.
Es sind ja eine Reihe von Leuten, ich glaube in Kabul sieht man das, durch die Kriegsökonomie reich geworden. Ist es richtig, dass diese Leute ihr Geld jetzt in die Vereinigten Arabischen Emirate bringen? Es heißt von Immobilienhändlern dort in Dubai, dass die Afghanen seit der Präsidentenwahl gute Kunden seien.
Ja, das geht schon seit vielen Jahren so und interessanterweise ist das auch nie unterbunden worden. Das afghanische Finanzministerium, das eine Zeit lang gleichzeitig 70 ausländische Berater hatte, hat 2010 festgestellt, dass Bargeld über den Flughafen Kabul ausgeführt wird, ganz legal, dass es gar keine Bestimmung dagegen gibt. In diesem Jahr 2010, glaube ich, war das, handelte es sich um 4 Milliarden US-Dollar. Dann hat man erst angefangen, ein Gesetz zu erarbeiten, dass das verbietet. Das ist bis jetzt nicht zurückgegangen. Es gibt auch viele andere Flughäfen, die noch viel weniger bewacht werden in Afghanistan. Und es gibt auch immer noch viele korrupte Beamte, denen man natürlich, wenn man mit einem großen Geldkoffer kommt, dann einfach ein Bündel rüberreicht. Und das ist mehr, als die vielleicht in mehreren Jahren ihres Berufslebens verdienen würden. Für mich ergibt sich da wirklich das Fragezeichen, was diese ausländischen Finanzberater eigentlich die ganze Zeit gemacht haben. Ich habe in Dubai selbst vor diesen Willen einer afghanischer Spitzenpolitiker gestanden. Und da kann man wirklich nur die Köpfe schütteln. Ein amerikanischer Reporter berichtete von dem blauen Rolls-Royce, eines der Herren, der jetzt auch in der neuen Regierung wieder eine führende Rolle spielt.
Welche Stimmung angesichts des Endes der NATO-Militärmission haben Sie jetzt bei der Elite in Afghanistan, mit der Sie natürlich auch in Kontakt sind, festgestellt?
Ja, bei der Elite, aber auch bei vielen einfachen Leuten und politischen Aktivisten ohne Machtfunktionen, mit denen ich auch viel rede. Es ist ein zwiespältiges Gefühl. Die Afghanen sind sehr patriotisch. Die wollen natürlich auch nicht hören, dass es in Afghanistan nicht läuft und setzen sich dagegen häufig auch verbal ziemlich heftig zur Wehr. Zur gleichen Zeit sieht man aber auch an den Handlungen, dass sie sehr unsicher sind. Die Leute versuchen, ihre Kinder ins Ausland zu bringen über Stipendien und wenn nicht, dann eben über Schlepperbanden. Wir haben ja auch in Deutschland und Europa wieder eine größere Zahl afghanischer Asylbewerber. Diplomaten kehren von ihren Auslandsjobs nicht zurück. Neulich sind Mitglieder einer zivilgesellschaftlichen Delegation bei der großen internationalen Konferenz in London geblieben. Also es herrscht Angst und Unsicherheit und das muss man sehr, sehr ernst nehmen.
Dabei heißt es doch gerade, die Zivilgesellschaft habe sich entwickelt.
Ja, aber das schließt ja nicht aus, dass einige Leute unter denen auch Angst haben. Da geht ja auch die Finanzierung zurück. Viele von denen hängen natürlich vom Ausland ab, weil es dieses Sponsoring und Spendenwesen, wie es das bei uns ja noch zu großen Teilen gibt, ist in Afghanistan in dieser Art nicht bekannt. Das gibt es ja im islamischen Bereich. Da wird viel für Wohltätigkeit getan, aber eben nicht wirklich Entwicklung. Ja, Zivilgesellschaft hat sich entwickelt, aber es ist auch nicht alles gut dort. Die ist gespalten entlang ethnischer Grenzen, ist zum Teil von Regierungen vereinnahmt worden. Da wird dann die Nichtregierungsorganisation zur quasi regierungsgeführten Nichtregierungsorganisation und so weiter.
Herr Ruttig, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Gerne, Herr Kahle.
Das war 12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, frohe Feiertage und wie mir geruhsame Tage zwischen den Jahren und Ihnen dann auch ein gutes, gesundes Jahr 2015. Danke, dass Sie uns heute und überhaupt in diesem Jahr zugehört haben.